Morgen. Freut mich, dass ich das zweite Mal bei euch sein darf. Das freut mich noch mehr, als dass ich jetzt predigen darf hier bei euch. Gemeinschaft ist immer gut, gerade in so Zeiten, wo sie uns die Gemeinschaft verbieten wollen. Ja, das war vor 40 Jahren, was Rolf gerade erzählte. Und in den letzten 40 Jahren ist ganz viel passiert. Ich weiß auch, damals, da war der Ostblock noch zu, da war die Verfolgung da in Russland und überall und wir waren eine ganz kleine Schar. Mittlerweile die Gemeinde, von der Rolf gerade gesprochen hat, ich bin in der Gemeinde nicht mehr, bin in einer anderen, aber die ist riesengroß geworden mit ganz vielen jungen Leuten. Ich bin schon 63, bin kein Junger mehr jetzt. Und die Zeit, die ist vorangeschritten. Und das Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, haben wir ein bisschen Licht? Nee, ist egal. Doch, hier haben wir Licht. Sehr gut. Da habe ich bestimmt schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr drüber gepredigt. So, aber ich habe viele Gemeinden gesehen in den Jahren, in den 40 Jahren. Ich habe viele Christen kennengelernt, viele durchgeknallte Christen, viele langweilige Christen, viele normale Christen, viele depressive Christen, viele nur dauertraurige Christen, viele Hyperventilationschristen. Ich habe Gemeinden kennengelernt und dachte, hoffentlich kommt hier nie die Bildzeitung rein und macht ein Interview. Ich habe wissenschaftliche Christen kennengelernt, die Bibel auch von der Wissenschaft belegen konnten, wo du echt gestaunt hast. Ich habe geisterfüllte Christen kennengelernt, die sind nur irgendwo hingegangen, da sind die Leute schon geheilt worden. Ich habe andere kennengelernt, die kriegten schon Angstschüttelkontakt. Wenn sie nur vom Zungenreden hörten, dann haben die schon total Panik gekriegt, dass ein Geist von unten sein könnte. Ich habe Christen kennengelernt, bei denen war die Hauszelle das Einzige, was funktioniert. Und ich habe vor allem auch, meine Frau soll ich so langsamer sprechen, viele Christen kennengelernt, die kein Verständnis hatten für andere Christen, die vielleicht andere Erkenntnisse hatten. Rede ich zu laut, zu leise, alles gut? Gut. So, und das Thema, das ich heute habe, das ist super schwierig, aber mit der Hilfe des Herrn werde ich das bewältigen. Halleluja, Amen, danke Jesus. Ich habe vorhin gehört, dass irgendwie die Jugendlichen heute nicht da sind, das macht gar nichts, denn die Botschaft, die ich heute habe, ist an die wichtigsten Menschen in der Gemeinde, das sind die Alten. So wie ich. Ich bin 63, die Älteren. Ja, wisst ihr warum? Das kann ich schon mal vorweg schicken. Wir sind diejenigen, die ja meistens schon mehrere Jahre bekehrt sind. Wir sind diejenigen, die hoffentlich in der Bibel gelesen haben und das hoffentlich auch in ihrem Leben einigermaßen oder mehr oder weniger oder auch so wie ich mit vielen Niederlagen, aber dann doch wieder aufgestanden, an die neue Generation weitergeben können. Die neue Generation, die jetzt heranwächst, ob die jetzt schon bekehrt sind oder die sind noch draußen in der Welt, sie brauchen uns Ältere, weil wir diejenigen sind. Der Mainstream draußen, der sagt, je jünger du bist, jung, dynamisch, verbittert, zukunftsorientiert, erfolgsorientiert, so, Ellbogen, und ohne Herz, aber mit Erfolg, kompetent, aber ohne Wärme. So, das ist die Welt. Und da bist du nicht viel. Da musst du schon ganz reich sein, wenn du älter bist. Dann bist du auch angesagt. Oder du musst Doktortitel haben und gebildet bis zum geht nicht mehr, dann geht's auch noch. Ansonsten sind nur die Jungen noch angesagt. So, und das ist eine totale Verzerrung dessen, was Gott vorhat. Ihr seid diejenigen, die wichtig sind. Der Teufel, der hat seine Taktik. Der sagt, hey, pass mal auf. Du hast schon das Zipperlein. Und da tut dein Knie weh. Und da hast du was. Du bist völlig unwichtig. Ja? Alle, guck mal, das junge, schöne Mädchen da, die ist wichtig. Du bist total unwichtig. Oder zu den Männern, guck mal, überleg mal, wie alt du geworden bist. Du bist total wertlos. Du bist mittlerweile total wertlos. Weißt du, was das für eine Lüge ist? Du bist so wertvoll wie noch nie zuvor in deinem Leben, obwohl du immer schon wertvoll warst. Und weil wir was Wertvolles weiterzugeben haben, ist es auch wichtig, dass wir ganz klar sehen, was für eine Zeit wir sind. Ich sehe die Corona-Krise nicht nur negativ. Die Corona-Krise, Gott hat mal seinen Finger gelegt auf die Spaßkultur. Das war überhaupt nicht schlimm, dass die Discos anderthalb Jahre dicht hatten. Da kommen die jungen Leute mal, ich sage mal, wo steht geschrieben, dass ein junger Mensch, der depressiv zu Hause sitzt, weil er nicht mehr in die Disco da, dass er nicht mal die Bibel aufschlägt und nicht mal anfängt zu beten. Wo steht geschrieben, dass jemand, der seine Firma gerade verloren hat, weil der Staat ihn kaputt gespart hat, was nicht sehr schlau war, aber was leider passiert ist, wo steht es geschrieben, dass der nicht in seiner Not mal in die Gemeinde gehen kann, mit Rolf sprechen kann zum Beispiel. Ich bin pleite, ich war immer der Reiche, ich war immer erfolgreich, Rolf, was kann ich machen? Und Rolf hatte schon eine richtige Antwort für ihn. Oder die Christen in der anderen Stadt, Ich komme aus Kiel, da haben wir auch Antworten, weil wir die Bibel haben. Gut, also das Thema ist schwierig, was ich heute habe. Und ich möchte nicht um heißen Brei predigen. Und wir haben, als wir uns damals bekehrten, ich sage, ich habe auch schon viele Extreme kennengelernt. Und bevor ich jetzt anfange, es gibt zwei Extreme, die sind beide ganz ungesund. Und wir als Christen, und gerade wir Älteren, wir müssen da irgendwie versuchen, dass wir den richtigen Weg dazwischen finden. So. Den richtigen, schmalen Zwischenweg, der weder ins eine noch ins andere Extrem geht. Das eine Extrem, das ist, weißt du was, uns geht's gut, wir sind versorgt, das Sozialsystem funktioniert, es ist alles in Ordnung. Was, Jesus kommt wieder, vielleicht in 500 Jahren, Antichrist, ja, habe ich schon mal irgendwo gehört, aber nö, ach, so schlimm ist das gar nicht. Und die Computertechnik, ach, da mache ich mir keine Gedanken. Das ist alles in Ordnung. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass du hinter jedem überall schon Dämonen siehst. Und wenn die Tür, wenn es knarrt, dann könnte das schon der Antichrist sein. Und da dreht sich alles nur noch um die Finsternis. Und nicht mehr um Jesus. Gleichwohl war Jesus derjenige, der ganz klare Dinge gesagt hat. Ich lese das einfach mal vor. Ich lasse den Herrn mal sprechen. Offenbarung 13, Vers 13. Ich sah ein Tier aus dem Meer emporsteigen, das hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Auf jedem Horn trug es eine Krone. Auf den Köpfen standen Namen, die Gott verlästerten. Das Tier sah aus wie ein Leopard, aber es hatte die Tatzen eines Bären und den Rachen eines Löwen. Der Drache gab ihm seine ganze Macht, der Drache ist der Teufel, setzte es auf die Herrscherthrone und übertrug ihm alle Befehlsgewalt. Da werden also Befehle erteilt. Es wird befohlen, irgendwas wird befohlen. An einem Kopf des Tieres sah ich eine tödliche Wunde, aber diese Wunde wurde geheilt. Alle Welt lief dem Tier in voller Bewunderung nach. Und die Menschen fielen vor dem Drachen nieder und beteten ihn an, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Auch das Tier beteten sie an und riefen, wo auf der ganzen Welt ist jemand, der sich mit ihm vergleichen kann? Wer wagt es, den Kampf mit ihm aufzunehmen? Das Tier wurde ermächtigt, große Reden zu schwingen und dabei Gott zu lästern. Das haben wir ja schon fast so ein bisschen, ne? In der ganzen Corona-Krise kam fast kein Politiker auf die Idee, mal zum Gebet aufzurufen. Und da waren katholische, ausgerechnet katholischer Priester, der hat es gewagt, die Corona-Krise mit Sünde in Verbindung zu bringen. Könnte es sein, dass Gott möchte, dass wir Buße tun? Der wurde von seinen eigenen Leuten gekreuzigt. So, ne? So weit ist das gekommen, dass in unserem christlichen Land darfst du das gar nicht mehr erwähnen. Wenn du das Wort Jesus in den Mund nimmst, dann bist du gleich ein totaler Sektierer oder was. Du darfst alles, du darfst New Age machen, du darfst fremde Religionen, die jetzt hier Hochkonjunktur haben, aber wehe, du erzählst von Jesus in unserem Land. Dann wirst du zumindest milde belächelt und als verrückt bezeichnet, aber lass uns beten, dass die Regierung, dass es nicht noch schlimmer wird, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. 42 Monate, also 3,5 Jahre lang, durfte er seinen Einfluss ausüben. Wenn das Tier sein Maul aufriss, beleidigte es Gott. Es verhöhnte seinen Namen, sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Dem Tier wurde erlaubt, gegen die Menschen zu kämpfen, die zu Gott gehören, und sie sogar zu besiegen. Es herrschte uneingeschränkt über alle Völker und Stämme, über die Menschen aller Sprachen und Nationen. Das ist eine Situation, die es noch niemals gegeben hat. Noch niemals. Es gab das griechische Weltreich, es gab das römische Weltreich, das persische Weltreich. Die werden hier angedeutet in Leoparden und Bären und so weiter. Es gab ein Großreich von den Mayas, es gab ein chinesisches Großreich. Es gab noch nie die Situation, dass jemand über die ganze Welt geherrscht hat. Dazu ist eine Computertechnik und eine Übertragungstechnik notwendig. Gestern hörten wir von Satelliten, die da ohne Ende ins All geschossen werden. All das ist nötig, um sowas überhaupt möglich zu machen. Wer Ohren hat zu hören, Entschuldigung, ein Vers fehlte, und alle Menschen auf der Erde werden das Tier verehren und anbeten, alle, deren Namen nicht schon seit Beginn im Buch des Lebens, Buch des geopferten Lammes, nämlich Jesus, stehen. Wer Ohren hat, soll mal auf meine Worte hören. Das sind wir ja, ne? Wir haben Ohren. Ich kenne so diesen Spruch, das ist mir alles zu kompliziert. Das stimmt irgendwas nicht, weil Paulus und Petrus und alle anderen, die uns das Wort Gottes übermittelt haben, die haben nicht an Hochgebildete, das macht nichts, wenn du hochgebildet bist, kein Problem. Du darfst gerne hochgebildet sein. Aber ganz, ich sag mal, wenn ein ganz einfach gestrickter Mensch das auch verstehen kann, so hat Gott das gemacht. Das ist nicht schwer zu verstehen. Man muss natürlich lesen, man muss sich damit beschäftigen, wenn man das verstehen will, aber es ist nicht so, wie das in der Welt ist. In der Welt, da wird ganz streng eingeteilt. Je komplizierter irgendwelche, also in der Politik oder in der Ärztekunst oder in anderen Bereichen, in der Juristik, das wird so mit Fremdwörtern gespickt, dass du schon vor Schreck erstarrst, wenn du damit nur konfrontiert wirst, verbal so. Bei der Bibel ist das anders. Die ist so einfach, das tut schon weh. Mark Twain, der große Schriftsteller, hat geschrieben, mich beunruhigen nicht die Dinge, die ich nicht verstehe in der Bibel, mich beunruhigen die Dinge, die ich verstehe. Und da sind viele Dinge, die man gut verstehen kann. Wer Ohren hat, wenn jemand dazu bestimmt ist, ins Gefängnis zu kommen, dann wird er dort gefangen genommen werden. Und wenn jemand durch das Schwert sterben soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier muss die Standhaftigkeit und die Treue aller bewährten Christen zustande kommen. Da habe ich daneben geschrieben, das kann in den dreieinhalb Jahren, in den ersten dreieinhalb Jahren vielleicht passieren, das wissen wir nicht. Da wird aber viel hin und her gerechnet, das können wir nicht genau wissen. Dann geht es weiter. Der falsche Prophet, aus der Erde sah ich ein anderes Tier aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und es redete wie ein Drache. Das ist also einer, der ganz moderat auftritt. Adolf Hitler zum Beispiel, der konnte zwar gut reden, hat viele Leute mitgerissen, aber er war irgendwie nicht cool. Der war irgendwie nicht moderat. So, ganz viele Leute fanden den auch nicht so gut. Der Antichrist, oder der jetzt, von dem wir reden, ist, der wird das drauf haben. Der wird die Leute erreichen. Der wird salbungsvoll reden. Die Finsternis lernt auch dazu. Der wird nicht nochmal die gleichen Fehler machen, die Nero und viele andere gemacht haben. Der wird aus den ganzen Fehlern gelernt haben. Dieses Tier übt dieselbe Macht aus wie der erste und erhielt von ihm seine Aufträge. Es brachte alle Bewohner der Erde zu, das erste Tier, dessen tödliche Wunde geheilt war, zu verehren und anzubeten. Dieses zweite Tier vollbrachte große Wunder. Vor den Augen der Menschen ließ er sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Im Auftrag des ersten Tieres verführte das zweite Tier des Menschen die Menschen. Durch solche Wunder erforderte sie auf, ein Bild zu Ehren des ersten Tieres zu errichten, der durch Schwert tödlich verwundet wurde und wieder lebendig geworden war. Doch das war nicht alles. Es gelang ihnen sogar, dem Bild Leben einzuhauchen. Ich habe gestern zu Horst gesagt, in China haben die letztens zum Neujahrsfest, also dieses Neujahrsfest oder das davor, da haben die Tausende von Drohnen in der Luft gehabt, die schwebten hoch, die waren programmiert und dann haben die Drohnen in der Dunkelheit bestimmte Leuchtsignale ausgesendet und dann hast du gedacht, dass da plastisch ein riesiger Drachen oder eine riesige Frau oder ein riesiger Mensch am Himmel ist. Und das ist noch alles sehr grob und noch nicht ausgereift. So, stell dir das vor, da sind jetzt ein paar Milliarden Drohnen im Himmel und die werden genau programmiert. Da siehst du plötzlich einen Menschen, der steht da, ich habe euch alle lieb, betet mich an. Der steht da plötzlich. Oder Superman oder was weiß ich, du kannst alles damit machen. Du kannst plötzlich einen 3D-Film am Himmel stattfinden lassen, aber in unglaublicher Größe. Das ist technisch schon ein Wunder. Und das ist alles nicht mehr unmöglich. Sie begannen zu sprechen und verlangten, dass jeder getötet werden sollte, der es nicht verehrte oder anbetete. Das zweite Tier brachte alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, sogar die Reichen, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen tragen mussten. Ohne dieses Zeichen konnte niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen. Krieg richtig eine Gänsehaut. Heute bist du stigmatisiert, wenn du gewisse Schritte, die die Regierung von dir verlangt, nicht mehr machst. Und dann darfst du plötzlich da und da nicht mehr einkaufen, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst nicht mehr verreisen oder du darfst bestimmte Dinge nicht mehr tun. Alles ist ja noch freiwillig, angeblich. Aber du wirst durch Druck von hinten rum zu bestimmten Dingen gezwungen. Ich denke mal so, ich will das alles nicht überbewerten, aber es ist auch schon mal ein guter Test auf das, was kommen wird. Und ich sage mal so, das Letzte, was ich hier machen will, mit der Predigt, ist irgendwie Angst verbreiten. Das Allerletzte, das soll diese Predigt nicht bewirken, gar nicht. Im Gegenteil, sie soll Mut verbreiten. Ich sage nur eins, es ist wichtig, dass wir wach sind, dass wir wissen, was da kommt, ganz nüchtern das beurteilen. Das ich sage mal so, als die Harry Potter Filme rauskamen oder Star Wars, da so eine Filme, ich habe immer damals gesagt, der Teufel versucht, wie doll kann ich die Menschen verdummen? Geht es noch ein bisschen schlimmer? So, und im Augenblick ist das so, wie weit kann ich gehen? Und jetzt bin ich schon derjenige, der keine Nächstenliebe hat, wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, die man von mir verlangt, das muss jeder selber wissen, aber tut mir leid. Und das sind Vorbereitungen. Das ist auf jeden Fall schon mal so, das wird schon mal angetestet. Doch um das zu ergründen, ist Weisheit nötig. Wer Einsicht und Verstand hat, kann das herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hier verbirgt sich ein Mensch, es ist die Zahl 666. Gut, ich glaube nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Wer ist das jetzt? Wer könnte das schon sein? Nein, genau das möchte ich euch sagen, das ist nicht unser Job. Wenn Gott uns das offenbart, prophetisch oder durch irgendwas, alles klar, dann wissen wir es. Weißt du, unser Job ist, wer ist Jesus? Was macht Jesus? Ich habe mal in der Gemeinde gepredigt, die hatten das nicht so mit Krankenheilung. Ich weiß, dass viel zu wenig Leute zurzeit geheilt werden, auch in den Pfingstgemeinden, aber die hatten das gar nicht mit Krankenheilung. Und dann, da wurde immer von der Kanzel darüber gesprochen, warum da schon wieder nicht geheilt wurde und warum Gott nicht versuchen wollte. Da war ich dran mit Predigen und dann habe ich gesagt, ich will heute mal eine andere Frage beleuchten. Warum heilt Gott eigentlich? Hat er die nicht alle? Er geht durch Galiläa und heilt alle. So, was hat er denn nichts Besseres zu tun? Möchte ich heute genau das Gegenteil. Nein, wir wollen keine Angst verbreiten. Wir wollen nicht irgendwie aufgrund dieser Bibelstellen jetzt nur noch zittern in der Ecke setzen und hoffen, dass das an uns vorbeigeht oder dass Jesus bald wiederkommt. Das wird er. Sondern die Frage muss lauten, sag mal, was kann Gott für mich? Was hat er für mich? Und dann möchte ich euch sagen, ihr Älteren, die ihr genauso älter seid wie ich, jetzt geht die Zeit nämlich los. Josua und Kaleb, das waren so zwei kernige Typen. Das sind meine Lieblingstypen in der Bibel. Die sind 85, mit Federn im Gang treten die vor Mose. Das Schwert klirrt noch so an der Seite und dann sagt der Josua, du, ich kann machen, was ich will. Ich besiege dann meine Feinde dauernd und ich werde einfach nicht schlapp. Ich kann machen, was ich will. So, ich werd nicht schlapp und nicht depressiv. Ich bin immer noch siegreich, so wie als ich 40 war. Heute sind ja schon 40-jährige Männer teilweise so schlapp und so depressiv und so. Gut, das ist der Zeitgeist halt, ne? Aber Gott möchte, dass wir Männer richtige Männer sind. Und er möchte die Frauen, dass sie richtige Frauen sind. Und dass wir unseren Job machen als Christen. Nicht im Sinne von, da ist Jesus, der guckt jetzt ganz genau nach, hat er wieder seine Leistung verbracht. Nein, aus Liebe, aus Freude. Und vor allen Dingen möchte er, das muss ich euch wirklich ganz deutlich zurufen, er möchte auf keinen Fall, dass ihr euch mit so einem Gedanken beschäftigt, gehöre ich jetzt schon zum alten Eisen, wozu bin ich noch gut? Nee, die Frage ist völlig verkehrt. Die Frage muss lauten, was kann ich heute tun für dich, Herr? Und vielleicht sagt dann der Herr, ja, geh ins Gebet. Du weißt doch, deine Nachbarin da, die guckt immer so traurig und der Hund ist gestorben und vielleicht kannst du immer mit der reden. Oder einem anderen sagt er, du warst letztens im Stadtpark und da lag der schon wieder, der Betrunkene da in der Ecke. Oder vielleicht auch der reiche Mann nebenan, wo du gesehen hast, der schluckt dauernd Tabletten, wenn er nicht beobachtet wird. Und eigentlich hat er niemanden. Der hat zwar sein ganzes Geld, aber keinen Freund. Und vielleicht braucht er mal ein Gespräch. Oder irgendwo ist man und man geht, man soll für jemanden beten. Was auch immer. Oder wenn du auf dem Herz kriegst, eine Zeltevangelisation, das war damals dran. Ich denke auch, dass die Methoden sich manchmal ändern, aber wenn das dran wäre. Was auch immer. Gott hat für uns Aufträge. Das lasse ich mal weg hier. Es gibt eine Menge Stellen, die von dem Antichristen handeln. Im 1. und 2. Thessalonicher lesen wir davon. Da lesen wir davon, das kann ich kurz noch schreiben. Und davon möge der Herr uns hüten. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten und zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Denn alle, die die Wahrheit nicht geglaubt und Gefallen im Unrecht gefunden haben, werden verurteilt werden. Das ist einfach so, dass wenn ein Christ sich wieder besseres Wissen nicht mit der Bibel beschäftigt und sich ganz viel beschäftigt mit dem, was Politiker, nicht alle Politiker sind schlecht, das will ich jetzt nicht sagen, aber und was der Mainstream ihm vorgibt, der wird dann irgendwann von der Wahrheit abkommen und wird irgendwann sagen, ja Mensch, ich nenne es nur mal ein Beispiel. Das ist doch total vernünftig, wenn ich so einen Chip in die Hand kriege, dann sagt der zeigt dann immer, wenn ich krank bin, dann kann ich mich da melden, dann werde ich sofort geheilt, da sind die Ärzte zur Verfügung. Mensch, man muss doch dem Staat gehorsam sein. Ich weiß nicht, wie das kommt oder so, das war jetzt nur mal so ein Gedankenspiel. Ich weiß nicht, ob das so kommt oder wie das kommt, aber ich habe mich jetzt schon dafür entschieden, wenn das so weit kommt, das freut mich die Deadline, ist gut. Ein Prediger hat mich letztens besucht, nach vielen Jahren, den ich eigentlich als sehr nüchtern kenne, fast schon zu nüchtern und sehr technisch. Und er war mir zu doll vom Internet überzeugt. So. Also er fand, ja, das ist ein großer Segen. Ja, das Internet kann auch ein Segen sein. Da bekehren sich Leute durchs Internet, man hat Verbindungen miteinander, man kann Homeoffice machen, alles Mögliche. Aber das war mir zu doll. Ich sage mir so, weißt du was, ich sehe das alles sehr kritisch und so. Und der sagte zu mir, weißt du, was passieren wird? Der wirklich total überzeugt davon war. Der sagte, wenn das so weitergeht, dann werden sie die Gemeinden abschaffen. Dann werden wir uns in Hauszellen treffen müssen. Und dann müssen wir zusehen, dass alle Handys und alles ganz weit weg oder am besten abschalten und so weiter. Und ich habe für mich schon beschlossen, so, dass ich will das immer mehr abschaffen alles. Ich brauche ein paar Sachen noch beruflich und so, aber nicht, ich bin nicht so ein wirklich, versteht das nicht falsch. Ich verteufel das nicht alles. Das ist eine technische Erfindung. Und wie alle technischen Erfindungen wird das vom Feind total benutzt. Ich habe ein anderes Beispiel. In den 50er Jahren kam die Atombombe auf und da wurde in den Gemeinden überall von der Atombombe gepredigt. Und dem Feind ist das doch völlig egal, wie er die Menschen tötet. Ob das mit einer Atombombe macht oder er macht das mit einem Messer. Und heute macht er das so, dass die ganze junge Generation, ich kriege das mit, ich habe viel mit Kindern zu tun, die sind alle ganz durcheinander, die sind alle nur noch am Handy, die sind alle, abgesehen von den Inhalten, die darüber kommen, das kommt ja noch dazu, dass sehr viele schlechte Inhalte, teuflische Inhalte rüberkommen. Aber wenn wir das mal weglassen, wenn wir mal da würden, ganz normale, aber die sind so durcheinander, die können gar nicht mehr draußen spielen, können nicht mehr Fußball spielen, können sich nicht mehr freuen über normale Dinge. Und ich kenne auch schon junge Leute, da machst du eine Bibelstunde und die hängen die ganze Zeit am Handy und sind total durcheinander, können sich nicht mehr konzentrieren. Aber da hat der Teufel schon auf ganzer Linie eine ganze Generation ruhig gestellt. Wobei ich aber glaube, wenn die sich richtig bekehren, dann können die auch davon frei werden. Und ich habe mir wirklich überlegt, ich werde mich immer mehr davon distanzieren, ohne dass ich dabei ein Durchgeknallter bin, der alle Technik ablehnt oder so. Es gibt auch viele Dinge, die... Es ist doch gut, wenn du im Gebirge bist und da liegt einer in der Felsspalte und wird nur wegen seinem Handy gefunden. Denn in dem Moment ist das gut. Ich will ja nicht sagen, dass das nur Nachteile hat. So, ein kleiner Gedanke in der Offenbarung 6, Vers 10 steht von einer großen Zahl von Heiligen, die vor Gottes Thron steht. Laut riefen sie, Gott, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wann endlich sprichst du dein Urteil über die Menschen auf der Erde, die unser Blut vergossen haben? Wann wirst du sie dafür zur Rechenschaft ziehen? Und jeder von ihnen bekam ein weißes Gewand und ihnen wurde gesagt, wartet noch eine kurze Zeit, bis das Schicksal eurer Geschwister und Leidensgefährten auf der Erde erfüllt ist, denn auch sie müssen noch getötet werden. Das war so eine Bibelstelle, die hat mir ganz doll Angst gemacht, als ich frisch bekehrt war und so. Und dann habe ich eine andere Bibelstelle gelesen. Im 1. Thessalonicher 4. Ein Befehl wird aus dem Himmel gerufen, Vers 16, und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen aufstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden alle die, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und wir werden immer bei ihm sein. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten. Das ist die Entrückung, wisst ihr alle. Aber wie passt das zusammen? Jetzt kommt der Antichrist an die Macht und tötet uns alle. Aber auf der anderen Seite werde ich jetzt entrückt. Was jetzt? So, ich kann dann nur sagen, das ist meine Theorie. Ich sage nicht, dass das jetzt total die Wahrheit ist. Das ist meine Theorie und betrachte das nur als meine Theorie. Ich glaube, dass die größte Erweckung der Geschichte der Menschheit bei der Entrückung stattfindet. Ich glaube, da werden ganz viele Leute nochmal den Leuten von Jesus erzählen und dann sitzt du da vorne, plötzlich fällt mein T-Shirt, das fällt alles in sich zusammen und ich bin nicht mehr da. Und ich habe ihm gerade noch erzählt, dass ich irgendwann entrückt werde und dass Jesus bald wiederkommt. Und im Zug wird das passieren vielleicht, da werden Leute sitzen, irgendwo in der politischen Zusammensetzung, da steht plötzlich einer auf und er sagt, ich muss euch sagen, Jesus kommt bald wieder und dann krempelt sich seine Klamotten zusammen und die Kameras kriegen das mit. Und ich glaube, dann kann keiner mehr sagen, das habe ich nicht gewusst. Und dann werden wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, sich nochmal eine Menge Leute bekehren. Die haben dann aber, dann ist der weggenommen von der Erde, der es noch aufhält, nämlich der Heilige Geist. Ist meine Theorie, dass das so ist. Ich prüfe das selber von der Bibel. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe hier die Wahrheit mit Löffeln oder so. Es gibt einige Dinge, von denen ich ganz genau weiß, dass sie stimmen. Und da sage ich mal so, dass ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Das heißt aber nicht, dass wir hier nichts mitkriegen werden. Das kriegen wir jetzt schon mit. Wir kriegen jetzt ja schon ganz viel mit, was negativ ist. Ich sage, in den 40 Jahren ist das mit der Gottlosigkeit in Deutschland so gewaltig vorangeschritten. Und wenn ich dann Unbekehrte oder auch Christen höre, wenn sie jammern, wie schlecht es uns geht, dann sage ich, ja, uns steht die Schokolade bis zum Hals. Wirklich. Uns geht das hier so gut und kaum einer, wenige kommen auf die Idee, Gott dafür zu danken, dass wir keinen Krieg haben. Ich kann in Kiel spazieren gehen, ohne dass da irgendwelche Gangs sich gegenseitig beschießen, wie in Mexiko oder so, oder in Drittweltländern. Einigermaßen wird der Müll hier entsorgt. Ich bin in Ländern gewesen, da weht das alles über die Straßen, ganz furchtbar. Hier ganz viele Dinge, die unseren christlichen Wurzeln geschuldet sind, funktionieren hier noch. Und wenige kommen auf die Idee, Gott dafür zu danken. Und ich denke mal, da sind wir als Ältere wirklich gefragt, den Leuten die Augen zu öffnen. Wisst ihr, was wie dankbar ihr überhaupt sein könnt, dass wir in so einem Segen hier noch leben dürfen. Oftmals ist der Segen gar nicht die Schuld von den Politikern oder von irgendwelchen, sondern weil Gott das selber irgendwie regelt. Manchmal lässt Gott Dinge gelingen, obwohl die eigentlich gar nicht gelingen könnten, weil er einfach gnädig ist, weil er Gebet erhört. Aber weißt du, der Herr, der hat uns einen Auftrag gegeben, die Menschen zu erreichen. Und wie wir das machen, wie wir die Menschen erreichen, das ist bei jedem Menschen anders. Der eine, der geht auf die Straße und predigt auf der Straße, haben wir auch damals viel gemacht. Im Augenblick werde ich von Gott so geführt. Ich habe in einem Heim gearbeitet für behinderte Menschen und da habe ich 3 Jahre gearbeitet. Und zu Anfang, der Chef wusste, dass ich Christ bin, weil der Kollege, der mich da vermittelt hat, der hat ihm gleich gesagt, hier, ja, der geht total den Weg mit Jesus und so. Und irgendwann fragte der Chef mich mal, kannst du denn noch Bier trinken oder so? Irgendwie kam er immer so, und darfst du Bier trinken? So, ich sage, warum nicht? Ich sage, trink nicht gerne Bier. Und wenn du mich so fragst, ja, ich darf Bier trinken. Jesus hat auch Wein getrunken. So. Ich sage, aber ich soll nicht saufen, so. Aber ansonsten bin ich von Gott so geführt worden. Ich habe da eine Menge humanistische Kollegen gehabt, die sich um die behinderten Menschen gekümmert haben. Und die haben auch einen guten Job gemacht, muss ich sagen, dafür, dass das Unbekehrte waren, muss ich sagen, Hut ab. Und ich habe nur gebetet. Ich sage, Herr, mach mir die Tür auf. Und ausgerechnet mit der Ärztin oder mit der ärztlichen Angestellten, da kriegte ich das erste richtige Gespräch über Jesus. Und habe ich noch mit der gebetet. Und Stück für Stück habe ich die meisten von denen erreicht. Da war der eine, die hat immer alles richtig gemacht, die hat auch ganz doll darauf aufgepasst, dass sie ihren Plastikmüll nicht ins Feuer schmeißt und die Wurst nicht gegessen und so. Und dann, die hat sich, das war eigentlich die einzige, die sie richtig gespottet hat über das Evangelium. So, das sind eigentlich, das ist wie bei Jesus schon, ne? Die Pharisäer, die immer alles richtig machen, das waren die Schlimmsten. Aber ich kann sagen, dass ich nach den 3 Jahren da gegangen sind, habe ich sie alle erreicht mit dem Evangelium und die waren traurig, dass ich gegangen bin. Ich musste dann gehen, weil mein Fall war beendet, den Jungen, den ich betreut hatte. Und das war von Gott so gemacht, dass ich sollte woanders dann hin. Aber ich habe die dann auf diese Weise erreicht, Stück für Stück. Ich hatte immer mit denen zu tun, die haben mich beobachtet, die haben gesehen, wie ich mit den Leuten umgegangen bin. Ich habe sehr viel Spaß gehabt immer mit den behinderten Leuten. Wir haben viel gelacht und so. Und dann, mit denen habe ich übrigens auch gebetet. Und zum Schluss, glaube ich, da sagte der Chef zu mir, der nahm mich in den Arm, das war eine runde Geschichte mit dir, sagte er so. Das hat er echt bedauert, dass ich da nicht mehr weiterarbeiten konnte. Und ich weiß, dass ich die erreicht habe mit dem Evangelium. Was sie daraus machen, das wird man sehen, in der Ewigkeit, keine Ahnung. Dann habe ich eine andere Situation. Ich nenne mal nur ein paar Beispiele. Ich war mit meiner Frau in Aachen und meine Frau hat sich den Karlsdom angeguckt, hat sich da rumführen lassen und ich war draußen vor dem Dom und habe ungefähr eine halbe Stunde dauerte das und dann saß da ein junger Mann mit der Bierflasche und ein bisschen verwahrlost und so. Und dann habe ich gedacht, den siehst du nie wieder. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, was machst du hier? Ja, alles scheiße und so. Ich sage, weißt du was? Ich werde dich nie wiedersehen. Du kriegst das jetzt im Kurzformat. Ich sage, dass es dir so dreckig geht, das ist nicht dein Schicksal. Ich sage, gib für dich eine Lösung. Habe ihm das Evangelium im Kurzformat, wie ein Maschinengewehr. Habe gesagt, Gott hat dich lieb. Ich werde auch für dich beten. Und ja, meinst du wirklich? Und so, ja, du bist wertvoll. Glaub doch nicht so einen Quatsch, dass du schon Menschenmüll bist oder so. Und hab dem das Evangelium so richtig beibringen können, aber wirklich in Kurzformat, mit allem drum und dran. Ich sage, wenn du verloren gehst, dann bist du leider in der ewigen Verdammnis und so weiter. Alles, der hat alles gekriegt. Ich war gerade fertig, die Tür ging auf, meine Frau kam raus. Ich sage, so, ich werde für dich beten. Oder einmal, da waren wir in Minden, in Paderborn, und es regnete und wir sind durch die Stadt gegangen. Plötzlich kommt eine Frau an. Ja, ich habe viel Pech gehabt im Leben. Ich sage, darf ich raten, willst du Geld? Ja. Okay. Und dann habe ich ihr tatsächlich ein bisschen was gegeben und dann sage ich, so, jetzt bleibst du bei hier, jetzt hörst du mir zu. Und da hatte ich das auch, das war ganz hart, sagte sie noch, bist du nicht zu hart? Ich sage, deine Probleme sind selbst, die hast du dir, zum größten Teil, ich will nicht abstreiten, dass du, dass dir wehgetan wurde und dass da Menschen sich an dir versündigt haben und so oder negativ mit dir umgegangen sind, aber ganz viel von dem, warum es dir schlecht geht, das hast du selber zu verantworten. Ich sage, du musst Entscheidungen treffen. Ich sage, du wirst mich nie wiedersehen wahrscheinlich, aber es gibt hier in der Stadt Christen, gläubige Christen. Mach dich schlau und ich werde für dich beten und Gott wird dafür sorgen, dass du denen über die Füße läufst. Vielleicht, die werden vielleicht auch Fehler an dir machen, vielleicht werden es auch welche geben, die dich fromm zuquatschen. Das musst du dann, das kann passieren, aber die werden dir helfen. Ja, danke. Und hat sich total bedankt. Und dann ist sie von dann. Ich habe sie nie wieder gesehen. Keine Ahnung. Da habe ich das dann auf die Schnelle gemacht. Aber ich habe festgestellt, dass das gerade die letzten Jahre, was am meisten wirkt, und da seid ihr jetzt wieder, ihr Älteren, wenn ihr Liebe ausstrahlt, wenn ihr freundlich mit euren Mitmenschen, mit denen ihr zu tun habt, Nachbarschaft, Verwandte, ich habe auch Verwandte, die sind nicht bekehrt, und das ist echt mühsam manchmal, ne? Das ist, wenn es die eigenen Kinder oder die eigene Mutter oder so, das kann richtig nerven. Aber weißt du, was immer hilft, das ist, wenn man Liebe austeilt. Mein eigener Sohn, der ist mehr so in der sozialistischen Niese, hängt der fest, aber eins hat er verstanden mittlerweile, wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe, dass ich ihn lieb habe. Und dann versuche ich einfach, das weiterzugeben. Oder meine Mutter, die ist mittlerweile sehr alt, die hat zeitlang, also mit ihrem selbstgerechten Art, das hat mich so genervt und mittlerweile haben wir einen ganz guten Draht, meine Frau und ich, zu ihr gefunden und können, sie ist viel sanftmütiger geworden und auch da hilft nur Liebe. Da kann ich predigen, so viel ich will, das bringt sowieso nichts. Das ist besser, man bringt das durch Liebe weiter. Bei anderen muss man manchmal ganz klare Worte sprechen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, ich erzähle mir gerne Beispiele neben dem Wort Gottes. Ich war auf dem Bahnhof, ich wollte meine Frau vom Bahnhof abholen und da kommt ein junger Mann auf mich zu. Ja, kannst du mir ein bisschen Geld geben und so? Und da war ich ganz hart. Ich sage, warum arbeitest du nicht? Was machst du? Ich sage, ich bin 63, ich arbeite, du? Und du? Ich bin 25 und du lust hier rum und hängst hier rum am Bahnhof. Ich sage, findest du das gut, dass du mich hier anbettelst? Ist das nicht total erniedrigend? Du kriegst das Geld. Ist das nicht super erniedrigend? Ja, ich sage, wo hast du denn gestern? Ich weiß auch nicht, wo ich schlafen soll. Wo hast du denn gestern geschlafen? Ja, beim Kumpel und so. Und dann hat der Heilige Geist mir eine Inspiration gegeben. Dann sage ich, weißt du was? Hast du mal irgendwo gearbeitet? Ja. Warum arbeitest du da nicht mehr? Ja, ich bin da abgehauen. Ich sage, das ist das Problem. Ich sage, weißt du, was du jetzt meinst? Ich gebe dir jetzt einen Auftrag. Fahr noch nach Münster zurück. Geh zu deinem Chef, stell dich der Situation und bring das in Ordnung und fang wieder an zu arbeiten. Ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Sag ich, und nebenbei, Jesus liebt dich und fang mal an zu beten. Ich sage, es gibt kein Gesetz, dass du nicht, du kannst arbeitslos sein und trotzdem in der Bibel lesen. Sag ich, fang einfach mal damit an. Der hat die volle Breitseite gekriegt. Das war wahrscheinlich auch, aber der hat sich auch bedankt. Meistens mache ich das aber anders. Meistens versuche ich es mit sehr viel Liebe, das zu machen. Und das könnt ihr auch. Und das macht jeder, kann jeder von uns. Und wirklich, wenn irgendwas wichtig ist von dem, was ich euch heute gesagt habe, ihr seid wichtig. Ihr seid wichtig und eure Zeit, die kommt jetzt erst. Weil gerade, da könnt ihr in der Bibel mal nachlesen, im Alten und im Neuen Testament, wie wichtig die alten Leute sind. Ich habe immer Paulus gerne als Beispiel. Stell dir vor, Paulus ist über 60. Ich weiß nicht, wie alt er war. 65, keine Ahnung. Paulus missioniert im Römischen Reich. Der mächtigste Mann der damaligen Welt heißt Kaiser Nero. Ich weiß nicht, wie mächtig der chinesische Kaiser zu der Zeit war, aber ich vermute mal, dass zu der Zeit auf der ganzen Welt keinen Menschen gab, der mehr Macht hatte als Paulus. Nero. Jetzt stell dir die Situation vor. Da ist ein Paulus, der sich nicht damit beschäftigt, dass er depressiv sein muss, dass er zum alten Eisen gehört, dass alles nicht mehr so geht und ich weiß auch nicht so recht. Und keiner liebt mich und ich bin noch irgendwie, ich gehe jetzt mal zum Nähkränzchen oder zum Kaffeekränzchen, vielleicht hat mich da ja einer gern. Damit hat er sich nicht beschäftigt. Der hat sich mit anderen Sachen beschäftigt und zwar so, dass Kaiser Nero, der mächtigste Mann der damaligen Zeit, keinen Ausweg mehr sah, als den umbringen zu lassen. Der hat keine, das muss man überlegen, der hat total kapituliert vor Paulus. Paulus war der Stärkere, Paulus war der Sieger und er war der Verlierer. Der mächtigste Mann, dem fällt nichts anderes ein, als den hinrichten zu lassen. Hätte sich mit ihm hinsetzen können, so wie Herodes, der hat es ja wenigstens probiert, mal mit Johannes dem Täufer zu sprechen. Oder Pilatus hat wenigstens ein paar Worte mit Jesus gewechselt, hat auch nicht viel gebracht, aber wenigstens hat er es gemacht. Der Nero hätte sich mit Paulus einmal hinsetzen können. Paulus, weißt du was, ich bin echt ein schöner Typ. Ich habe ein paar Frauen umgebracht und mit Männern habe ich das auch. Und meine ganzen Freunde sind mittlerweile unter der Erde, weil ich habe da irgendwie kein Problem mit Leuten umzubringen. Und ich bin echt auch ein bisschen, ich merke das, ich habe aber Schlafstörungen deswegen und so. Kannst du mir helfen? Ne? Hätte Paulus dem geholfen. Aber hat er nicht gemacht. Und ich will nur sagen, was für eine Power muss dieser Paulus gehabt haben, dass Nero keinen anderen Ausweg mehr sah, als das zu tun. Und deshalb, eure Zeit kommt jetzt. Und egal was hier jetzt, ich habe das vorgelesen, wir leben in einer Zeit, ich sage, es gibt diese beiden Extreme. Die anderen, die sehen, die gucken jetzt nur noch auf diese Dinge. Es wird jetzt alles kommen, der Antichrist kommt demnächst. Ich kann euch nicht sagen, wie lange das dauert oder nicht. Lasst uns beten, dass das noch ordentlich dauert, damit wir noch Zeit haben zu missionieren. Und ich muss auch nicht unbedingt ins Gefängnis kommen. Ich muss nicht unbedingt verfolgt werden. Das brauche ich nicht unbedingt. Wenn das ist, dann ist das so. Aber ich bin da nicht so gierig drauf. Aber es ist schon gut, dass wir ganz klar die Zeichen der Zeit erkennen und uns vorbereiten. Dann habe ich jetzt, ich lese das jetzt nicht mehr vor, eine Bibelstelle ist, wenn ihr das alles seht, dann erhebt freudig eure Häupter. Amen. Freudig, freudig und nicht depressiv. Und vielleicht noch kurz, fällt mir noch ein, wisst ihr, was ganz unattraktiv ist? Ich bin jetzt mal ein ganz normaler Umbekehrter. Ein ganz normaler Umbekehrter, der nach Antworten sucht. Wenn mir jetzt jemand, ob das ein Politiker ist oder ein Arzt oder auch ein Christ, der so ganz depressive Jammerbekenntnisse macht die ganze Zeit, das wird alles immer schlimmer. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist so unattraktiv, das ist so abstoßend. Außer wenn ich selber so drauf bin, dann zieht mich sowas an vielleicht. Weißt du was, ein normaler Umbekehrter, der ein bisschen normal tickt, der möchte Antworten hören. Ob er sich dann bekehrt oder nicht, das ist seine Sache. Aber was er nicht hören möchte ist, es wird immer alles immer schlimmer. Ich weiß auch nicht. Ach so, dann habe ich noch eine Kleinigkeit noch, die war mir auch noch wichtig. Wenn diese Schreckensbotschaften über YouTube oder über die Nachrichten verbreitet werden und man erzählt die selber weiter, statt dass man die frohe Botschaft, da frage ich mich immer, wo ist da die frohe Botschaft? Frohe Botschaft bedeutet Evangelium, frohe Botschaft. Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Ich bekomme Vergebung für meine vielfältigen Sünden, die ich begangen habe. Selbst die Sünden, die ich heute noch begehe, kann ich unter das Blut Christi bringen. Das ist eine frohe Botschaft. Ich bin gerettet, ich komme in den Himmel. Und ich darf hier auf der Erde schon gute, kraftvolle Gemeinschaft mit Geschwistern haben und mich freuen. Das ist eine gute Botschaft. Und wenn ich meinen ganzen Fokus darauf setze, es wird die Zeit, also auf jeden Fall, ich kann mich jetzt noch so wohlfühlen, ich werde ins Gefängnis kommen. Die werden mich wahrscheinlich tagelang foltern. Irgendwo steht 10 Tage lang. Wahrscheinlich werde ich dabei sein. Was werde ich dann sagen? Dann kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut und dann kann ich wahrscheinlich schon sagen, wahrscheinlich packe ich das nicht. Also ich als Mensch packe das nicht. Und eigentlich wisst ihr, was will ich auch gar nicht wissen. Wenn das soweit ist, dann wird der Herr mir schon die Kraft geben. Sorget euch nicht, was ihr dann sagen sollt. Ich werde es euch in dem Moment eingeben. So, ich persönlich bin nicht so stark. Ich bin ein totaler Feigling und Waschlappen, was sowas betrifft. Aber eins weiß ich, der Herr wird mir die Kraft geben. Der hat mir auch in anderen schweren Situationen in den 40 Jahren, wo ich jetzt den Weg mit dem Herrn gehe, die Kraft gegeben und er wird mir die Kraft auch in Zukunft geben. Und nochmal, ihr, die jetzt schon zu der älteren Generation gehört, die meisten von euch jedenfalls, eure Zeit, die kommt jetzt. Die Leute da draußen, die haben immer mehr Angst. Das ist doch gut. Jetzt wirst du mich vielleicht fragen, warum ist das gut? Weißt du was? Was nützt mir ein Umgekehrter, dem es gut geht und der sorglos in die Hölle wandert? Gar nichts. So, jetzt kommt so eine dumme Corona-Krise und andere Dinge und plötzlich haben die alle Angst und Schrecken. Und dann können wir ihnen sagen, weißt du was, es gibt für dich eine Lösung. Und die Lösung heißt Jesus Christus. Und wenn von 100 zwei das annehmen, dann waren wir erfolgreich. Amen. Ja. Und die anderen 99 oder 98, das ist ihr Problem, aber nicht meins. Ich bete für die und gut. Aber wir haben doch die Antwort. Wir sind doch diejenigen, die Antwort haben. Und deshalb hat die Bibel uns in der Offenbarung ziemlich detailliert gesagt, was kommen wird mit dem Zeichen und mit dem Antichrist. Nicht, um uns Angst zu machen, sondern dass wir ganz nüchtern das abchecken, okay, die Zeit ist jetzt ziemlich dicht dran, muss ich sagen, eine Zeit lang ist das manchmal auch erschreckend. Ich habe auch einen, als das mit der Impferei losging, für mich bedeutet das im Klartext, dass ich meinen Job verliere, wenn das richtig ernst wird. So, wenn die sagen, du musst das machen, dann bin ich meinen Job los. So, und dann kommt die nächste Frage, wo kriege ich mein Essen her? Wo bezahle ich meine Lebenshaltungskosten? Und dann sage ich, was, das ist seine Sache. Wenn es soweit kommt, ist das seine Sache. Das ist sein Problem und nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich möchte ihm nachfolgen und ich möchte für ihn Frucht bringen und ich möchte für ihn jetzt etwas tun. Und lasst uns das gemeinsam tun. Das gute junge Leute sind heute nicht da. Die werden sich wundern über euch, was ihr für eine Power ausstrahlt. Und auch die jungen Leute, die Gott hier noch reinführen wird. Die werden dann an uns Älteren sehen, wir haben Hoffnung. Und diese Hoffnung wollen wir vermitteln. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort ein Wort der Hoffnung ist, Herr. Und wenn du uns aufklärst über den Sohn des Verderbens und über das Zeichen auf der Hand und über die 10 Häupter, und wenn du uns aufklärst darüber, über die Macht, die er ausüben möchte, über die ganze Menschheit, dann nicht, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern um uns bereit zu machen, dass wir den Schild in die Hand nehmen, dass wir das Schwert fest in der Hand haben, dass wir die Rüstung anhaben, dass wir den Helm aufhaben und dass wir nicht weichen, sondern dass wir mutig und entschlossen und voller Liebe dem widerstehen und voranschreiten. Und dass wir uns darüber bewusst sind, was für einen enormen Einfluss wir auf die Menschen in unserer Umgebung haben. Und gerade dann, wenn wir schon älter sind. Amen.